Ich lese euch aus dem Lukas-Evangelium diesen Text. Es gibt ja viele Texte, die das Abendmahl einleiten und alle diese Texte haben eine bestimmte Perspektive, die sie betrachten. Und Lukas, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, Lukas hat so eine ganz spezielle Sicht auf die Dinge, die manches Neues in sich birgt. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich mir das anschaue. Und was er schreibt, das hört. Lukas Kapitel 22, 15 bis 20. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt dies und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meiner Vergegenwärtigung. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Eigentlich sollte hier der Tisch gedeckt sein. Eigentlich sollten wir hier heute feiern, ja, das Abendmahl. Wir machen das als Baptisten in der Regel einmal im Monat. Früher haben die das öfter gefeiert. Vielleicht jedes Mal die ersten Christen, wenn sie sich getroffen haben. Das war ihr Erkennungszeichen. Und Leute, die damit nichts anfangen konnten, die haben sich gefragt, was machen die da? Die machen irgendetwas mit Wein und Blut und Brot und irgendwas wird da verwandelt, irgend so ein Hokuspokus. Wisst ihr, wo dieses Wort herkommt? Hokuspokus? Die Einsetzungsworte in Latein, und das war die Sprache der frühen Christen, heißen hoc est corpus. Das ist die alte lateinische Formulierung. Dies ist mein Leib. Die machen da irgend so ein Hokuspokus, in dem aus Brot Leib und aus Wein Blut wird. Irgend so ein Zauberkram. Was hat es eigentlich auf sich mit diesem Blut? Wann haben wir uns das letzte Mal gefragt? Es geht ja darum, ja, das ist mein Blut, was für euch vergossen ist. Dieses ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Was feiern wir da eigentlich? Heute Morgen möchte ich mit euch drei Schlaglichter auf dieses Fest feiern. Das sind nicht die einzigen Leuchtkegel, die man auf dieses Fest richten kann. Und wir haben auch noch andere im Hinterkopf, die möchte ich euch nicht ausreden. Aber ich möchte diese drei, die für Lukas so wichtig sind, mit uns heute mal in den Blick nehmen. Das eine ist, das Abendmahl hat es mit dem Passahlamm zu tun. Was ist das eigentlich für ein Vergleich? Woran denken wir da eigentlich? Dann geht es zweitens um die Sehnsucht Jesu. Das haben wir heute Morgen schon zweimal gehört. Sehr schön. Ich werde das noch ein bisschen ausmalen, wie sehr diese Sehnsucht Jesu in diesen Zeilen zu spüren ist. Und dann ist die Frage für mich, worauf blicken wir eigentlich, wenn wir im Abendmahl an Christus denken? Also ich fange vorne an, habe ich versprochen. Das Abendmahl. Und zwar steht es im Zusammenhang mit dem Passafest. Das Passafest, ein jüdisches Fest. Kurz vor dem Tod feiert Jesus mit seinen engsten Freunden dieses wichtige Fest. Das Wichtigste, das es für fromme Menschen damals gab. Das Passahmahl. Und man erinnerte sich an Gottes mächtiges Eingreifen. Das Grauen, das hatte damals ein Gesicht, ein ziemlich konkretes Gesicht in Ägypten, nämlich das Gesicht von Pharao, ein grausamer Herrscher, der das Volk unterdrückt, geknechtet und mitunter getötet hat. Aber Gott hat sie befreit, daran erinnern sie sich. Und besonders eindrücklich führt man sich das bis heute am Passafest vor Augen. Und man erinnert sich, was dort in dieser letzten Nacht, bevor das Volk Israel ausgezogen ist, passiert ist. Diese letzte große Plage. Ihr wisst vielleicht noch, wie viele Plagen gab es doch gleich? 5, 7, 10, alles hört man dann so. 10 waren es, genau. 10 Plagen. Und die letzte Plage war, dass der Tod durch die Straßen ging und kein Haus ausließ, sondern überall das erstgeborene Männliche von allen Viechern und allen Menschen nahm. Eine grausame Katastrophe. In jeder Familie starb, wurde gestorben. Und Gott sagte dem Volk damals, ihr werdet beschützt werden. Ich gebe euch ein Zeichen aus Blut und wenn dieser Todesengel das sieht, dann wird er an diesem Türpfosten, an dem ihr das Blut schmieren sollt, wird er vorübergehen, Pessach, es auslassen. Da kommt dieser Name her. Und sie sollten ein Lamm schlachten und sollten das Blut an diesen Pfosten der Türen schmieren als Zeichen ihrer Erlösung. Also das Blut des Passahlamms steht im Zusammenhang mit Erlösung. Und bei dem Passahfest denken die Juden noch bis heute daran und auch an das, was die 40 Jahre danach passiert ist. Danach sind sie nämlich 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Und dann wollten sie am liebsten wieder zurück. Man konnte solche Stimmen hören wie, oh, lieber lassen wir uns wieder schlagen, als hier in der Wüste zugrunde gehen. Und Gott schenkte ihnen damals in der Wüste Manna, Brot, als Zeichen des Lebens. Brot steht also in diesem Zusammenhang mit Leben. Und dieses Fest feierte Jesus mit seinen Jüngern. Ich feiere mit euch, für das Leben gibt, für eure Rettung und dass er euch ein Zeichen für das Leben gibt in 40 Jahren Wüste. Wir erfahren also in diesem Fest, jede Wüste, die jemand erlebt, vielleicht jetzt gerade, hat hier ihren Platz. Und jeder Schrecken, der einem Mensch in den Gliedern sitzen kann, jede Angst, jede Unsicherheit, jede vage Bedrohung hat hier ihren Platz und über allem soll bei diesem Fest die Gewissheit stehen, Gott kann auch heute noch retten und er wird es sicher tun. Dafür steht Blut und Brot. Und zweitens das Abendmahl und die Sehnsucht Jesu nach seinen Leuten. Wir hörten von Lukas, dem Evangelisten, dem man ja sonst immer nachsagt, dass er die Geschichten, die sich um Jesus ranken, ein bisschen nüchtern darlegt, sehr strukturiert, ein Geschichtsschreiber, der das alles ordentlich geordnet hat und dann auch ein bisschen nüchtern vielleicht wiedergibt. Ja, horcht mal auf die ersten Verse des Buches. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundigt habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Was man erwartet, das kommt dann auch, eine nüchterne und sehr strukturierte Darstellung. Und dann das hier, was ich euch vorhin vorgelesen habe. Erinnert ihr euch? Und Jesus sprach, mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Das klingt etwas unspektakulär, aber dieser Satz hat es in sich und ihr werdet das gleich merken. Im Griechischen ist das noch sichtbarer. Und ich hoffe, ich langweile jetzt niemanden damit, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Zunächst möchte ich erwähnen, dass diese Worte hier doppelt gemoppelt gesprochen sind. Also mich hat herzlich verlangt, da steht eigentlich Epithymia, Epithymesa, zweimal das gleiche Wort hintereinander. Das ist griechische Rhetorik, wenn man etwas besonders feststellen wollte, dann hat man es zweimal gesagt. Also draußen schneit es nicht einfach nur so, sondern es schneit besonders stark. Dann würde ein Grieche sagen, es schneit Schnee. Ja? Und dann wissen wir so, oh, da fallen nicht nur ein paar Flocken, sondern da ist ein richtiges Gestöber im Gange. Ja? Und so hier eben auch. Ja, ich hatte leidenschaftliches Verlangen. Ich bin nicht nur einfach, ich fand es nicht nur einfach nett, sondern ich bin leidenschaftlich der Leidenschaft verfallen. Es liegt doppeltes Gewicht darauf. Das ist dem nicht einfach nur rausgerutscht, was er da gesagt hat. Und das ist eine wichtige Beobachtung, denn Epithymia ist gar nicht so ein schönes Wort im Griechischen. Es ist eigentlich ein Schimpfwort. Das leuchtet auch ein, wenn man sich überlegt, was für die griechischen Philosophen damals das höchste Gut gewesen ist. Nicht ein lebendiger Glaube oder so etwas, sondern ein scharfer Verstand, der bereit ist und in der Lage ist, sich von allen Wirren, die das Leben so mit sich bringen kann, zu befreien und sich im Denken mit Gott zu vereinen. Also diese Pandemie, die macht dir Angst oder so etwas, und ein Grieche hätte gesagt, du musst dich von all diesen Dingen so weit befreien, dass dein Geist wieder frei ist. Leidenschaft, die macht natürlich genau das Gegenteil. Ja. Sie konzentriert mich ja auf das, was hier auf der Erde so losgeht. Ja. Also für einen Griechen war alles, was mich vom vernünftigen Denken abhalten kann, war eine riesengroße Bedrohung. Ja. Also zum Beispiel, du solltest eigentlich deine Hausaufgaben machen, dich eigentlich auf etwas konzentrieren, aber diese Leidenschaft, die dich davon ablenkt, jetzt vielleicht noch eine Stunde Musik zu hören, oder du solltest eigentlich weniger Schokolade essen, aber dieser innere Zwing, diese Leidenschaft, diese unerklärliche Notwendigkeit, jetzt doch dieses eine Stück zu nehmen, oder zwei Liebende, die sich wieder alle Vernunft jetzt aneinander verschenken, jetzt alles nach den Sternen greifen, aber nicht nachdenken. Das ist Leidenschaft. Und die Griechen haben gesagt, also wenn die Leidenschaft in der Lage ist, das vernünftige Denken abzuschalten, dann kann das nichts Gutes sein. Und so wundert es auch nicht, dass dieses Wort auch in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament erst recht, eigentlich auch gerne mit Begierde oder sogar Sünde übersetzt wurde. Ja, weil man nämlich wusste, dass die Leidenschaft in der Lage ist, alle Vernunft und auch Gottes Willen zu überrennen, wenn sie beispielsweise die Gier einen Menschen packt, er lügt und betrügt gegen seinen eigentlichen Willen, üble Dinge tut, einfach weil die Leidenschaft zum Geld ihn mitgerissen hat. Im Neuen Testament für Paulus, der macht gar keinen Unterschied mehr. Für den bedeutet Epithymia genau das Gleiche wie Sünde. Also dieses Verlangen, das einen Menschen ganz und gar in Anspruch nimmt. Es gibt nur ganz, ganz wenige, ganz seltene Ausnahmen in der Bibel, vielleicht zwei oder drei, wo dieses Wort nicht negativ benutzt wird. Und eine dieser Ausnahmen haben wir hier vor uns. Und zwar aus Jesu Mund. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum Lukas das zweimal gesagt hat. Ja, weil alle gedacht haben, was, das kann doch nicht wahr sein. Doch, das meine ich genau. Jesus hat gesagt, ich habe ein leidenschaftliches Verlangen danach, dieses Fest mit euch zu feiern. Dieses Wort, was ihr benutzt, wenn ihr beschreibt, dass der Verstand der Lust überliegt, dieses starke Wort, wenn das Verlangen die Vorfahrt, die Vernunft die Vorfahrt nimmt, dieses Wort benutze ich, um auszudrücken, wie sehr ich mich danach sehne, dieses Fest mit euch zu feiern. Und dann dieser leere Tisch. Und dann dieser leere Tisch, dass es nicht stattfinden kann. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß der Wunsch Jesu in diesen Worten ist, zu sagen, ich möchte das mit euch erleben, dass Gott rettet, dass Gott eure Not sieht, dass Gott euch das sieht, wie ihr euch in der Wüste fühlt, dass Gott euch Leben schenkt, dass er euch ausrüstet mit all dem, dass er euch nicht alleine lässt, dass ihr durch Wüsten geht, aber dass er anwesend ist, in Feuersäule und Wolkensäule. Das möchte ich mit euch erleben. Und vielleicht hat er geahnt, was er vor sich hat für einen Weg, der wirklich auch von Bedrohung, von Einsamkeit, von Verlassensein, von Verrat geprägt ist, von Schmerzen ist und sagt, und das möchte ich für mich und für euch erleben, dass wir da nicht alleine sind, dass sich Gottes Gerechtigkeit durchsetzt, dass jede Wüste einmal ein Ende hat, dass das Schrecken euch ziehen lässt, dass Hoffnung, Mut und Freude sich wieder breit machen und der Angst den Raum nehmen, dass die sich nicht mehr ausbreiten kann. Und von diesem Wunsch ist er erfüllt und ergriffen. Der dritte Punkt. Wohin blicken wir eigentlich, wenn wir im Abendmahl miteinander feiern? Jesus sagt, ich werde nicht mehr essen, bis dieses Mahl Erfüllung findet im Reich Gottes. Schaut nach vorne und sagt, es wird diesen Tag geben, wo ich mit euch dieses Mahl feiere. Es wird diesen Tag geben, wo ich mit euch am Tisch sitze und wir darüber staunen werden, dass Gott alle Wüsten beseitigt hat. Und dann reicht er ihnen Brot und Kelch und sagt, das reicht euch gegenseitig als Unterpfand, als Versprechen, dass es diesen Tag einmal geben wird. Wenn wir uns diesen Kelch und dieses Brot wieder mit gemeinsam reichen können, dann reichen wir uns mehr als nur irgendwelche Lebensmittel. Dann reichen wir uns die Sehnsucht nach Christus mit uns. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass bei jedem Mal Christus im Himmel sitzt und sagt, ich werde das mit euch einmal zusammen erleben. Und alles, was ihr euch eingebrockt habt oder alles, was Menschen euch angetan haben, Gott hat es am Ende gut gemacht. Er hat euch befreit, bewahrt und versorgt. Diesen Tag wird es einmal geben und darauf Gedächtnis haben wir oft übersetzt. Es gibt eine, wie ich finde, passendere Übersetzung, die heißt, das tut zu meiner Vergegenwärtigung, weil das Gedächtnis uns ja immer nur nach hinten konzentriert. Das tut, indem ihr euch erinnert an das, was ich getan habe. Aber es geht nicht nur darum, dass wir zurückdenken an das, was Christus einmal getan hat, sondern es geht auch darum, dass wir nach vorne denken, an das, was uns von dort erwartet. Wir dürfen uns Gottes Gegenwart und das, was er für uns tut, vergegenwärtigen, hier in diese Situation holen. Das, was für uns geschehen ist und das, was noch kommen wird. Also wenn du nach morgen schaust und merkst, dort macht sich auch Angst breit, darfst du wissen, auch von dieser Richtung kommt Christus mir entgegen. Auch von der Zukunft her hat er die Geschichte im Griff. Nicht nur bei alledem, was hinter mir liegt. Wir dürfen also hören, Gott ist gegenwärtig. Er kommt uns aus allen Richtungen entgegen. Er überwindet, was geschehen ist und er überwindet, was noch bedrohlich vor uns steht. Er überwindet, was uns gerade im Griff hat. Er ist einfach da. Das ist ja auch sein Name von jeher. In dieser Wüstenwanderung hat er sich vorgestellt mit seinem Namen und hat gesagt, ich bin da. Das ist mein Name. Ich bin da. Das feiern wir im Abendmahl. Was für ein Fest. Und nun würde ich gerne die Einsetzungsworte sprechen und würde das gerne mit euch erleben, dass wir uns Brot und Wein und Kelch reichen und uns das zusprechen und das in den Händen halten, was das ist. Und es ist vernünftig, das nicht zu tun. Aber wir lassen uns nicht unsere Sehnsucht nehmen und wir geben dieser Pandemie nicht unsere Herzen, sondern unsere Vernunft und unser Verantwortungsbewusstsein. Das soll sie haben, sehr gerne. Teilt euch doch gegenseitig eure Sehnsucht mit. Wendet euch einander zu, eurem Sitznachbarn, eurer Sitznachbarin und sagt euch das. Christi Blut für dein Leben. Und dann könnt ihr mit Amen antworten. Und die Sehnsucht, dass wir das nicht miteinander feiern können, die teilt Christus mit Sicherheit. Und ihr zu Hause, euch spreche ich das zu und ihr könnt mit Amen antworten. Christi Blut für dein Leben.